Fess und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Wir beginnen mit dem Sonnengruß. Stell dich an den Anfang deiner Matte und dann Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fess und Flauschig geht gleich wieder los. Das war natürlich vor Covid-19. Und jetzt hängen wir hier ab, zusammen in Quarantäne. Schon gleich am zweiten Tag habe ich gedacht, oh nee. Und wir atmen ein und vollständig wieder aus. Aber ich kämpf ja nicht allein zwischen den Vorratslosen. Wir sind eine ganze Armee in Jogginghosen. Kniebeugen, Binge-Watching, wir ziehen es durch das Leben. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, bei all Social Distancing, Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Hier ist der Escape Room für die Ohren. Hier ist Fest und Flauschig. Hey, Janni, es ist Mittwoch.
Hey, Olli.
Es ist der 28. Oktober, habe ich ganz schnell auf meinem Kalender entdeckt.
Oh, das hast du aber gut gemacht, das ist normalerweise mein Job. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig am Mittwoch, hier ist Spotify. Und es ist der Mittwoch, an dem sich wieder das Schicksal Deutschlands entscheiden wird. So muss man das. Man, in die Zeiten wie diesen darf man, frei nach Hans-Joachim Friedrichs, mit Superlativen nicht sparsam sein. Heute kleine Kanzlerrunde. Die Ministerpräsidenten holen sich einen Einlauf ab in Berlin bei der Bundeskanzlerin. Denn es wird heute Lockdown-Light womöglich verkündet. Weiß man nicht. Schätze ich.
Meinst du, kriegen erstmal alle von ihr mit so einem Brettchen auf den Arsch gehauen, dafür, dass sie so widerspenstig waren und ihr das Leben die ganzen Monate so schwer gemacht haben?
Ich glaube ja. Föderalismus ist ja schön und gut. Aber muss es denn jetzt so föderal dann am Ende sein? Weil die Pandemie betrifft ja alle. Ich finde das so wahnsinnig egoistisch, muss ich mal sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern denkt, dass was Besseres ist, nur weil da irgendwie 70 Kilometer zwischen jedem Einwohner sind und die Viren einfach keinen Bock haben, über Landstraße da hin und her zu traveln und deswegen einfach in einem Typen drinbleiben und da nichts ist. Aber in Nordrhein-Westfalen, wo ja letztlich auch die Wirtschaftskraft sitzt.
Ja.
Das ist ein einziges Risikogebiet, aber dass da nicht solidarisch mal abgefedert wird, das finde ich eine Schweinerei, ehrlich.
Kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber so, dass die Viren auf Uber warten und dann kommen sie nämlich auch verspätet auch in den Dörfern an. Mit Uber oder mit einer anderen oder mit DriveNow. Mit irgendeiner App werden die sich den Weg bahnen, auch in diese Vororte und in die Dörfer. Da bin ich mir sicher, ja, man weiß es nicht so genau. Jan, ich habe mich heute für Grippe, ich habe eine Grippeimpfung gemacht.
Ach, wo hast du die reinbekommen? In Po? In Oberarm?
Nee, in Oberarm habe ich die bekommen. Oh. Richtig, der ist kaum durch die Muskeln durchgekommen, der Arzt. Er hat mit so einem Dübel, so vorgebohrt. Weißt du, mit so einem Schlagbohrer musste er das Spritz Loch in meinem Oberarm vorbohren. Das hat er gesagt, das letzte Mal bei Kollega gehabt, aber ich bin ja momentan ziemlich im Masse-Shape, was daran liegt, dass ich so viel Zeit habe und zu Hause eigentlich nur gerade am Exercisen bin. Weil ich habe mir überlegt, ich habe bittere Worte bekommen. Letzte Sendung habe ich gesagt, die sehen alle so scheiße, die sind alle so unsexy, die mit ihren perfekten Körpern, diese Insta-Models. Aber wer weiß das denn? Ich habe ja nie so richtig Zugang gehabt. Also werde ich jetzt investigativ wie Thilo Mischke mich als Bodybuilder in der Instagram-Szene auch jetzt einmischen und werde versuchen, da mal rauszukriegen, wie viel Leben steckt da in diesen Menschen, habe ich mir überlegt.
Ich habe diese Woche riesen Ärger bekommen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss mich in dieser Sendung gleich entschuldigen, öffentlich, weil ich das auch versprochen habe, dass ich es mache. Ich habe richtig Mist erzählt.
Oh, das mit Trump, mit dem
Ich habe zweimal richtig Mist erzählt. Also man muss, zu meiner Entschuldigung muss ich mal sagen, diese Trump-Geschichte mit dem Passwort, das war ein riesen Mega-Hoax. An dem Tag, an dem wir die Sendung aufgenommen haben, war das noch in seriösen Qualitätsmedien als echte Meldung abgedruckt. Und ich habe das einfach mal so wiedergegeben, weil ich so eine unglaubliche Geschichte fand, dass das Passwort von Trump MEGA2020 Ausrufezeichen sein sollte.
Stimmte aber nicht.
Es war ein Riesen-Fake. Wir sind drauf reingefallen, wie alle anderen auch. Und das müssen wir jetzt korrigieren in Zeiten wie diesen. Keine Fake News.
Ich habe auch Mist in der letzten Sendung erzählt, mein Penis ist gar nicht so groß. Sorry, Leute, aber es ist halt auch eine Fantasy-Sendung hier. Was hast du noch für mich?
Ja, und dann habe ich, aber jetzt, ich wirklich, ich habe noch privaten Ärger. Also was heißt so halb privat? Ich habe eine bitterböse E-Mail bekommen.
Stress mit der Frau oder was?
Ja, nee, im weitesten Sinne, mit einem Mann, der theoretisch die Macht über die Frauen hat, so eine Aura. Ich habe eine E-Mail bekommen von Giovanni Di Lorenzo. Warst du schon mal bei 3 nach 9 eigentlich bei Radio Bremen?
Ja, war ich. Ich war in jeder Talkshow genau einmal. überall. Nie, kam nie wieder eine Nachfrage. Ich war überall einmal, nur bei Lanz war ich dreimal. Aber danach kam nie wieder die Frage, ob ich noch mal Lust hätte zu kommen.
Bis jetzt. Okay.
Aber also ich war überall einmal, ich kann mitreden. Von
Giovanni Lorenzo, der hat sich völlig zu Recht beschwert, weil ich hab Mist erzählt. Und zwar war ich bei der Buchmesse, das war so eine virtuelle Buchmesse dieses Jahr. Und da habe ich ein Interview mit Bärbel Schäfer gehabt. Und um mein Buch, gefolgt von niemandem, dem du folgst, mein Twitter-Tagebuch, wo ich alles aufgeschrieben habe, was wichtig ist, war und sein wird, das habe ich da promotet und habe noch Werbung gemacht dafür. Und da hat Bärbel Schäfer, ich weiß gar nicht, warum die mich darauf angesprochen hat, dass ich 2019 mal eine große Nummer gemacht habe aus der Geburtstagsparty des ehemaligen gefallenen Spiegel-Feuilleton-Kulturchefs Matthias Matusek, der zu seinem, ich glaube, 65. Geburtstag oder 69. Geburtstag eingeladen hat im Jahr 2019. Und da sind ganz viele gekommen, auch echte Nazis, also echte Hardcore-Nazis, IB-Leute, Verfassungsfeinde, Rechtsextreme und so ein paar Top-Journalisten, die alle auf einer Party waren. Und Matthias Matusek hat dann bei Facebook da ganz viele Fotos von veröffentlicht und hat sich einen Ast gefreut, wie doof sie alle waren, da zu ihm ans Buffet zu kommen. Und dann habe ich in dem Interview mit Bärbel Schäfer, also weil ich das auch nicht mehr so richtig erinnern konnte, wer alles da war. Es waren wohl Spiegel-Redakteure da, es waren Referenten von rechtsextremen Bundestagsabgeordneten da. Reinhold Beckmann hat Gitarre gespielt, unvergessen.
Ja, und so. Später noch, nee, das wollen wir jetzt nicht schon, ja, okay, weiter, erzähl weiter. Ja,
dann es war auch ein Stern, Autor oder Redakteur da. Und dann habe ich erzählt in dem Interview, weil ich das wirklich nicht mehr in Erinnerung hatte.
War ein Feuerschlucker da?
Ja, kann sein. Habe ich erzählt, dass auch Zeitredakteure da gewesen sein sollten. Und da habe ich mich in die Nesseln gesetzt. Das stimmte nämlich nicht. Da habe ich einfach, habe ich was in den falschen Hals bekommen. Denn es war zwar der ehemalige Chef des Zeitfeuilletons, Ulrich Greiner da, der ist aber ein Altredakteur, der ist gar kein amtierender Redakteur mehr, sondern bloß nur noch Autor bei Zeit Online. Und habe ich noch einen anderen innerlich verwechselt und habe ich einfach gesagt, dass da Zeitredakteure waren. Es waren keine Zeitredakteure bei der merkwürdigen Geburtstagsparty. Da habe ich Giovanni...
Okay, das ist wichtig, finde ich gut.
Versprochen, ich entschuldige mich für den Fehler und das ist auch wirklich so, tut mir total leid, ich war einfach überrumpelt von der Frage.
Also Leute da draußen, ruhig bleiben, die Zeit ist nicht mehr rechts, schon lange nicht mehr. Also die ersten Platten waren damals absolut, da haben sie sich noch nicht entscheiden können, waren noch stark politisch, aber seit Mitte der 80er kämpfen sie gegen dieses Image und das war von Jan natürlich nochmal ein Rückschlag. Vor allem der Chefredakteur, der Drummer, der Basser, die waren alle mal rechts, haben sich schon lange abgewandt. Also die Zeit, alles Bullshit, okay? Haben wir das jetzt hiermit geklärt? Die sind nicht mehr rechts.
Ich wollte das nur mal einmal sagen, weil ich möchte nicht, dass das so stehen bleibt. Es tut mir wirklich leid, bei solchen Sachen, da muss man wirklich genau sein und ich schreibe es auch gleich nochmal bei Twitter, damit das wirklich auch schriftlich hinterlegt ist, dass ich mich da, aber Bärbel Schäfer hat mich, warum die mich auch darauf angesprochen hat, das ist ein Jahr her, ich habe das völlig abgehakt, das Thema, und dann spricht sie mich nochmal drauf an.
Weil es eine scharfe Journalistin ist. Also ich meine, scharf in ihrem Blick und auf die Dinge und auch die richtigen Fragen stellt. Also das ist ja, die macht das ja schon länger, glaube ich, ne?
Das schon länger. Ist beim Hessischen Rundfunk, nachdem sie früher, wo war denn ihre Sendung nochmal, bei RTL lief?
RTL, die hat auch so mit, war Bärbel Schäfer, Ilona Christen. Das waren die großen alten weißen Männer des Vormittagsprogramms damals auf RTL in den 90er Jahren. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Lief immer Ilona Christel, Bärbel Schäfer und Hans Meiser natürlich. Das war damals die, und Olli Geissen kam dann später als Youngster dazu.
Ja, und von allen hat es, glaube ich, Bärbel Schäfer am allerbesten. Ich meine, Ilona Christen lebt nicht mehr. Hans Meiser ist irgendwie abgetaucht in der Internetwerbung. Der macht jetzt irgendwie für unseriöse Sachen Werbung. Und sie ist Top-Journalistin nach wie vor beim Hessischen Rundfunk und war wirklich ein nettes Gespräch. Und ich habe mich einfach da wirklich überrumpeln lassen und habe mir dann eben diese falsche Erinnerung. Also tut mir leid, wirklich riesensorry, kommt nicht wieder vor.
Gut, dass du das nochmal klarstellst. Ich auch mal ganz kurz mit einer Sache, was die letzte Sendung angeht. Wir hatten über McFlurry und den McFlurry-Deckel geredet und dass der geändert wurde. Mir haben einige Zuhörer geschrieben und das muss man sagen, McDonald's, da kann man McDonald's mal ganz kurz Applaus für geben. Die haben den Deckel auch angeblich geändert, weil er eine tödliche Falle für Igel war. Und wenn man, weil die Igel haben immer...
Die Igel in der McDonald's-Küche.
Nee, pass auf, die haben immer der McFlurry-Deckel, der McFlurry wird immer weggeschmissen und dann kommen die Igel und wollen die ganze Milch daraus haben und stecken ihr Kopf rein. Jetzt google mal ganz kurz McFlurry-Igel. Google das mal ganz kurz. Und dann siehst du nämlich was irgendwie ein Missstand ist. Den haben, und da hat jemand so sich wirklich mal, und da, man sieht da 500 verschiedene Igel, die ihren Kopf noch alle in so einem McFlurry drin haben.
Kleine Steckermäulchen.
die kleinen Schleckermäulchen, dann laufen die orientierungslos durch die Gegend und werden, wenn es richtig hart auf hart kommt, überfahren, ist natürlich für jeden Igel nicht das Richtige. Und unter anderem, wenn das jetzt kein urbaner Mythos ist, wurde deshalb der Deckel gewechselt. Und ihr alle habt jetzt auch gerade gegoogelt, McFlurry-Igel, und seht das.
Ja, aber war, früher das alte McDonald's, was ich so liebe, also mit diesen Schaumverpackungen, dieser Haifisch-Kapitalistenladen, der hätte einfach einen McFlurry-Igel mit Igelgeschmack erfunden. Da hätte er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn da so viele Igel in diese Becher reinlaufen, warum nicht gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und einfach da so einen Löffel rein und dann gibst du Igelpüree in Eis.
Das wäre weg. Oder einfach so wenigstens also den Igel aushöhlen und mit Eis auffüllen. Also
wie früher, wenn man in so
die Orange Restaurant. Im Urlaub, wenn du in Spanien im Urlaub, das gab's in Deutschland, eine Zitrone, die noch mit Eis gefüllt war. Und das war eine echte Zitrone. Und dann, das ist eine echte Zitrone. Aber er hat dir ja auch nichts gebracht, die hast du ja damals auch nicht gegessen. Aber das war vielleicht einer der größten ersten Höhepunkte im Sommerurlaub mit seinen Eltern, wenn es als Nachtisch eine Zitrone, die mit Vanille oder Zitrone-Eis gefüllt war. Das war ein absoluter Knaller.
Gab's auch als halbe Kokosnuss aber das wäre eine geile Idee, so ein ausgehöhlter Igel mit Eis drin, mit Igelgeschmack.
Kann man mit allen Tieren machen, ne? Also mit kleinen Tieren generell kann man das machen. Aber wir wollen nicht schon wieder in eine Richtung gehen, die uns zum Verhängnis werden könnte.
Es kommt nicht gut an bei den Leuten. Tierquälerei ist immer noch ein absolutes No-Go. Leider, muss man sagen.
Leider, aber auch irgendwann, ich weiß was, das ist genauso wie mit Feminismus, irgendwann sind die Leute bereit dafür. Okay, das ist vielleicht auch schon wieder ein schwacher, schlechter Vergleich.
Womit wir ganz schön hier beim schönen Thema angekommen sind, wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir heute in der Mittwochsendung ein bisschen über Borat 2 sprechen, den wir bei Amazon Prime seit Freitag für viel Geld, muss man da ein Abo abschließen, kriegt Pakete günstiger und wenn irgendwie das Paket nicht ankommt, wird einem hinterher telefoniert von Amazon, von der Zentrale in Berlin, immer so merkwürdige Nummern auf dem Handy. Ja, wir haben ihr Paket angebracht, Nachbarn und so. Und da gibt's jetzt auch bei Amazon Prime gibt es auch Borat 2. Was ist da dein erster Eindruck als Cineast?
Eine Sache, ich war überrascht, dass es eine direkte Veröffentlichung auf Amazon ist. Und ich muss sagen, wenn Corona eins schon mal geschafft hat, auch wenn es traurig ist, ich meine, im Kino geht schon lange nicht mehr so gut, aber das war, glaube ich, der letzte Sargnagel gerade. Es gehen zwar immer noch Leute ins Kino, aber es ist halt wirklich nur mit Abständen gerade möglich. Und so ein Film und das so große Filme, auch The Irishman, direkte Netflix-Produktion, direkt rauskommen, ist schon mal krass. Ist irgendwie, fand ich derbe. Und dann habe ich ihn gesehen, ich habe ihn in zwei Anläufen geguckt. Ich habe ihn abends angefangen, Freitagabend, und habe nach einer Viertelstunde ausgemacht, weil ich überhaupt nicht in der Stimmung war. Und ich habe schon gedacht, der ist nicht gut. Und dann habe ich ihn am Sonntag weitergeguckt oder nochmal ganz von vorne angefangen. Und da muss ich sagen, er hat mir gut gefallen. Ich war erstaunt dann doch, wie oft ich als jemand, der auch gerne ein Grenzgänger ist oder auch gerne unangenehme Sachen macht und sich das auch gerne anguckt, doch wirklich peinlich berührt war. Also es gab da so Momente, wenn sie da anfängt, also die Tochter von ihm, die Schauspielerin, da ihre Beine breit macht, es geht ums Haar und dann zeigt sie da unten diese, das war sowas von unangenehm und ich bin mir nicht sicher, wie viel davon alles jetzt wirklich gefaked war oder nicht, aber die haben es hingekriegt, dass selbst ich ein paar Mal dachte, oh nee, bitte das jetzt nicht noch. Nicht das auch, weil die Abtreibung der Tochter, das war schon wirklich extreme Gratwanderung und der hat wirklich nochmal Next Level mäßig, ist er da in eine Richtung gegangen, aber anders kriegst du es ja auch nicht hin. Ich meine, der Sacha Cohn Baron ist inzwischen 49 Jahre auch schon alt, hat diese Rolle vor 12 Jahren gespielt. Ich finde es enorm, wie fit, also wie der das also so rüberbringt, als wenn es keine Zeit vergangen ist. Ich fand den Film eigentlich ziemlich gut und war dann selber überrascht, dass ich ihn doch so gut fand.
Der Sacha Baron Cohen, der Hauptdarsteller, also der Mann hinter Borat, war mit dem Problem konfrontiert, dass man ihn jetzt ja erkannt hat, weil Borat ist ein Riesenhit und es gibt Karnevalskostüme irgendwie, Borat Karnevalskostüme, der letzte Assi ruft ihm hinterher und deswegen musste er sich dann als Borat nochmal weiter verkleiden und hat vor allen Dingen seine fiktive Tochter vorgeschickt. Es war so ein bisschen allerdings, wenn man den Film Teil 1 gesehen hat, das Grundmuster kannte man eigentlich, also wie es funktioniert. Ja. Ne?
Man hat sich, glaube ich, auch dann doch ein bisschen gefreut, diese Rolle nochmal zu sehen, glaube ich auch. Also ist auch, finde ich, immer noch von einem, auch Bruno fand ich super, Ali G war auch genial, aber Borat war schon damals sein, damit hat er sich so gekrönt, so seiner Arbeit, finde ich. Und da, ich finde die Rolle auch mega. Ich weiß aber auch, dass es da viel Unmut gibt von Leuten, die sagen, dass er Kasachstan da irgendwie in Dreck mitzieht oder nicht gut aussieht.
Das habe ich heute gesehen. Kasachstan hat eine neue Werbekampagne und die greifen jetzt diesen Borat-Slogan very nice auf. Und das ist jetzt der offizielle Slogan von der kasachischen Touristenagentur, Tourismusagentur.
Die, und das wiederum finde ich gut.
Die Schönheit der Landschaft und sagt immer einer very nice und spielt damit auf Borat an. Also warum denn nicht daraus das Beste machen?
Und ab und zu muss man eine sagen, in dieser Rolle, in der er da ja steckt, da deckt er ja die Missstände oder zeigt schonungslos gerade den Zustand der USA. Und das sind die stärksten Momente des Films. Also die Giuliani-Szene natürlich, am die Ende, überall Alter. Schon Skandal, die wirklich unter die Haut geht, wie der Typ sich da zurücklehnt und an sein Hemd natürlich dann die Hose macht, aber du machst das einfach nicht, wenn du in einem Raum mit einer fremden das hat Stephen Colbert oder irgendjemand gesagt, Entschuldigung, ich nehme seit 30 Jahren abends nach jeder Sendung mein Mikro ab, ich habe mich noch nie dafür hingelegt und musste noch nie meine Hose dafür öffnen. Und hat das irgendwie, es ist wirklich wahnsinnig frappierend und unangenehm. Und dann ist das aber auch, als er da spielt, als Country Joe auf diesem Festival, da gibt es übrigens auch, Jan, Aufnahmen, Handy die Aufnahmen, 8 oder 10 Minuten lang, die noch von 10, die nicht in dem Film drin sind, was er da für Texte singt, das ist schon wirklich auch Hut ab, nochmal ein ganz schöner Stunt gewesen.
Ja, und ich frage mich, wie sie diesen Film machen. Also es muss ja ein Drehbuch geben, aber dann hast du immer zwischendrin Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, die du dann wieder in die Geschichte einflechten musst. Und du weißt an einigen Stellen gar nicht, ist das jetzt ausgedacht? Diese beiden Typen, bei denen er da gewohnt hat, wie hat er das, was war das ein Trick? Waren das Schauspieler oder waren das einfach Trottel, die es nicht geblickt haben, 3 Wochen lang?
Also das frage ich mich auch, weil dann gab es doch zu viele Kameraeinstellungen, um das jetzt mal ganz kurz so schnell wegzudrehen. Und das ist es halt, was ich mich frage. Die beiden Typen sind genial. Und auch als er das da singt und wie die sich freuen, dass er dieses Lied da singt, dieses rassistische Lied. Unglaublich, keine Ahnung, wie man die. Die Frage ist, haben die sich ausgegeben als Kamerateam aus Kasachstan, die das irgendwie zusammen da filmen? Oder haben die sich alle verkleidet, auch die Leute hinter der Kamera? Oder wurde das alles gefaked? Das weiß ich nicht genau. Es ist auf alle Fälle so, dass es wie in einem Guss wirkt und alles wahnsinnig authentisch wirkt. Wenn es nicht so ist, ist es jedenfalls sehr, sehr gut gemacht.
Also ist es auf jeden Fall eine Guck-Empfehlung. Ich habe von einigen Leuten auch diesen Film, diesen neuen Aaron Sorkin-Film empfohlen bekommen, bei dem Sacha Baron Cohen auch mitspielt. Der macht ja auch gelegentlich ernste Rollen. Ich fand alles, was er so bislang als Schauspieler gemacht hat, eher so immer so mittelmäßig. Und spielt auch in diesem neuen Aaron Sorkin-Ding über die Chicago 7 oder sowas. Ist so ein Prozess.
Ja, es geht um den Vietnamkrieg. Die Revolte. Mich interessiert das Thema erstens zu wenig und zweitens habe ich das gleiche Problem wie du. Ich kann den Sacha Cohen Baron nicht richtig als Schauspieler, außer bei Eastbound and Down, bei so einer Serie. Da war er mal so ein Kurzauftritt. Aber über 90 Minuten denke ich bei dem leider zu oft, das ist der Typ, der so geile Rollen spielen kann. Und ich weiß, dass der Film gut ist, nur die Thematik interessiert mich irgendwie nicht.
Ja, der Film sei auch so, also ich habe einen ganz langen Thread gelesen bei Twitter, das ist wohl alles auch nicht so richtig mega geil, sei mal anschauenswert, aber auch nicht irgendwie so ein absoluter Bringer. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Wir müssen über ernste Sachen reden, weil heute wirklich Mittwoch ist und ich sehe in der Bildzeitung, Merkel plant Lockdown Light, neue Corona-Regeln für Schulen, Veranstaltungen und Gastronomie. Also das Problem hat es in den Hacken. Und hast du mitbekommen, was mit Friedrich Merz passiert ist?
Nein, habe ich nicht mitbekommen.
Friedrich Merz ist völlig durchgedreht, weil er jetzt angeblich der CDU-Parteitag wurde verschoben von Dezember auf Frühling nächsten Jahres und er hat getwittert, dass das eine riesige Kampagne sei. Warte mal, ich habe klare Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat, er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. Ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen, wenn es anders wäre, hätte es sicher noch in diesem Jahr eine Wahl gegeben, schreibt Friedrich Merz. Der ist völlig...
Wow, das ist aber...
Also noch 3 Tage, dann sitzt er auch bei Telegram. Da muss man echt aufpassen. Jetzt wittert er eine
Verschwörung. Bei Donald Trump kennt man so eine Tweets, aber beim deutschen Politiker ist das doch schon äußerst bemerkenswert.
Also das ist wirklich ein emotionaler Ausbruch. Und diese Bissigkeit, als würden sie jetzt wegen ihm... Das ist Corona. Was kommt als nächstes, dass er jetzt Corona... die haben Corona nur in die Welt gesetzt, damit ich nicht Bundeskanzler werde.
Ja,
ich weiß das ganz genau.
Ja, der ist aber immer schon für mich nah am Wahnsinn gewesen, Mr. Burns, wie wir ihn hier nennen. Aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, der darf nicht Bundeskanzler werden. Mehr will ich dazu gar nicht in meiner politisch ziemlich einfachen Haltung dazu.
Wir müssen überparteilich sein. Also wir wünschen allen viel Glück.
Wir wünschen euch allen viel Glück da draußen. Aber keine Ahnung, habe ich ja jedenfalls noch nicht mitbekommen. Es ist gerade echt, gerade was das angeht, schwierige Zeit. Keine Ahnung, wir nehmen Montagabend auf, müssen wir zum Gläsern im Podcast kurz sagen, damit alle wissen, falls morgen irgendwas passiert, dass wir jetzt nicht richtig tagesaktuell sind oder zeitaktuell.
Gab es bei euch früher in Hamburg eigentlich auch ein gläsernes Radiostudio, wo man als Kind vorbeigelaufen ist und von außen reingucken konnte, wie Radio gemacht wird?
Ja, gab es, und zwar von Radio Hamburg. Da war ich aber schon über 20, das hat mich nicht interessiert. Und es gab auch ein gläsernes Studio am Mönckebergbrunnen, glaube ich, eine Zeit lang.
Es gab auch dann in bei Karstadt im Schaufenster, gab es so eine Radio Bremen Booth, wo irgendwie dreimal die Woche eine Sendung von Radio Bremen stattgefunden hat, wo ich als Kind, als Elfjähriger immer dafür hingelaufen bin, wenn ich in der Innenstadt von Bremen war und ganz begeistert beim Radio zugeguckt habe. Wollen wir das nicht auch mit dem Stichwort der gläserne Podcast, dass wir uns irgendwie schön, Karstadt ist jetzt eh alles leer, dass wir uns in so eine Abteilung setzen und dann kann man uns angucken beim Podcast machen einfach. Und
oder einfach in so einen Glaskasten am Kudamm, wo normalerweise von Versace irgendwie diese ganzen Sachen drin sind. Weißt du? Einfach in so einen
so kommt ganz noch, kleiner.
In so einen kleinen, da kommt doch gerne mal Flair und so vorbei. Die können wir dann gleich einladen, können wir direkt Interview machen.
Ja, oder das jeder kriegt einen eigenen Glaskasten. Und dann sind wir alle per Bluetooth miteinander verbunden, mit Bluetooth-Kopfhörer und Mikrofon.
Jan, es ist die Zeit für verrückte Dinge. Genau so ist es. Das sollte man vielleicht machen.
Und es
machen.
Ist Corona-sicher. Wir haben keine Aerosole. Jeder ist in seinem eigenen Saft. Mega Idee. Am Kudamm in den Glaskästen. Der erste Podcast zum Anfassen. Der gläserne Podcast.
Ich schlag das gar nicht schlecht vor.
Gibt es eigentlich Werbekampagnen für uns?
Free-Kampagnen, wofür jetzt?
Ja, beim Radio ist immer so, alle halbe Jahre wird irgendein fettes Gewinnspiel, wo man ein Auto gewinnen kann, zwinker, zwinker.
Aber dieses Jahr hatten wir schon ein riesiges Plakat auf der Reeperbahn von uns. Das haben mir viele Kumpels zugeschickt, immer waren die ganz stolz. Ja. Das war doch schon Werbung. Sorry, wir sollen wieder mehr rülpsen in der Sendung, deswegen befolge ich diesen Befehl sofort und habe das hiermit gemacht. Liebe Grüße an die Hörer da draußen, die das vermisst haben. Hm? Ich wollte noch mal was loswerden, ein paar Sachen, die ich noch interessant finde. Auch ein ernstes Thema, was mich irgendwie wirklich, ich weiß, dass beim Hip-Hop die Regeln von Frauenrechten und so immer schon kleingeschrieben werden und da kann man noch so viel drüber reden, dass das nun mal keine Szene ist, in der irgendwie Gleichberechtigung oder sowas irgendwie in den Texten stattfindet oder auch irgendwie zelebriert wird. Aber ich finde es doch wirklich bemerkenswert in dieser ganzen Bushido-Sache. Ich habe gestern so einen neuen Song, die Abrechnung von so einem anderen neuen Rapper gesehen, der irgendwie 8 Minuten Bushido auseinandernimmt und das mag auch alles seine Richtigkeit haben für das, was er getan hat, aber es geht seit Monaten irgendwie drauf, dass seine Frau mit vielen Männern gevögelt haben soll und seit Monaten ziehen da irgendwelche Typen in irgendwelchen Songs und das ist nicht nur ein Song, über die Frau her und machen sich darüber lustig und sehen das als Wertschätzung oder als Abwertung an dieser Frau und ihnen damit weh zu tun und diese Familie damit, ich meine, man kann ja alles machen da im Hip-Hop. Ich bin auch, Diss-Songs fand ich auch immer interessant, aber einfach, und keiner macht sein Maul da auf und keiner sagt was und das ist wirklich von unterster aller Würde, was der seit Ewigkeiten an Songs gemacht wird. Und jetzt mal abgesehen davon, die sind mir alle unsympathisch, diese Menschen. Und ich würde mich auch für niemanden da irgendwie groß in die Bresche springen wollen oder mich mit irgendjemand solidarisieren. Aber ich finde es echt stark bemerkenswert, dass keiner sein Maul da aufmacht und irgendwie feststellt, dass da der größte Sexismus und die größte gerade stattfindet, in der die Schwester von Sarah Connor, die seit langem mit Bushido verheiratet ist, die andere einfach so dermaßen irgendwie persönlich beleidigt wird. Und wenn man dessen Anwalt sich dazu holen würde, dann würden natürlich alle sagen, das ist ziemlich unmännlich oder ziemlich uncool und nicht irgendwie gangstermäßig und so. Aber das finde ich irgendwie wirklich erstaunlich zu sehen, wie da aufs Tiefste verletzt wird und auch wirklich das Niveau immer wieder unterschritten wird und jemand, die Kinder hat, 4 Kinder oder so in der Öffentlichkeit irgendwie gerade zunichte gemacht wird. Und keiner von irgendwelchen Leuten, die sich sonst so stark fühlen auf Twitter oder in ihren sonstigen Berufen, sich berufen fühlen, da sich stark zu machen, sagt irgendein Wort dafür. Das ist mir...
Aber ist das, meinst du nicht, dass ein Anwalt irgendwas macht, dass wir es noch nicht mitbekommen?
Es ist eigentlich egal, ob es ein Anwalt macht oder nicht. Ich fand das nur irgendwie, ich finde das so erstaunlich. Das wollte ich mal kurz so sagen. Was wolltest du noch?
Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob wann man wieder Grünkohl essen kann. Was ganz anderes, sorry.
Bald, Jan. Ich habe schon, weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Ich habe den allerersten Eintopf gemacht. Oh. Schön mit dem Penis umgerührt und Bauchspeck und alles drin. Um gleich meine... Also wirklich.
Es ist ja jetzt November und ich, also fast November. Das ist doch, jetzt langsam könnte man doch eigentlich wieder Grünkohl machen.
Ey, wir können auch mal wieder, wenn du willst. Hab mich verbessert. Du hast letztes Mal das Grünkohl-Wettessen bei Radio 1 war das damals fast, also du hast gewonnen, was den Grünkohl angeht. Da haben sich einige deutlich mehr auf deine Seite geschlagen. Aber bei den Beilagen.
Das stimmt.
Die Backe und vor allem die Kartoffeln.
Die Kartoffeln, ja.
Obwohl 1000 Mark André hat die Backe damals gemacht. Der hat die 3 Stunden ausgekocht und mit dem Urin seiner Großmutter vorher noch irgendwie die Dinger gebraten. Ja, wir sind alles steil gegangen, das war mega.
Wir reden am Sonntag weiter, Olli. Es gibt viel zu besprechen. Lass uns für heute mal Schluss machen. Lass uns mal nicht zu viel geben.
Genau.
Auch mal nehmen. Nicht immer nur geben, auch mal nehmen.
Das ist ja auch die kleine Mittwochssendung. Das sagen wir jedes Mal, wenn die Sendung so kurz ist. Aber ich schwöre euch, wenn der Lockdown kommt, dann gibt es auch wieder mehr Zeit zum Reden. Nicht, dass ich mir den herbeiwünsche, ganz und gar nicht, ey.
Und wenn ihr geben wollt, dann schickt uns einfach mal ein paar Bitcoins rüber. Meine Adresse, lese ich nächste Woche vor, am Sonntag. Bitcoins.
Macht's gut. Ciao.
Bis Sonntag.